So, wir sind heute im Interview und zwar mit Jan Petranek vom Frühchenverein Lichtblick Tübingen e.V. Und ich würde zu Beginn erstmal sagen, was überhaupt ein Frühchen ist. Also normalerweise geht ja eine komplikationsfreie Geburt, dauert 40 Schwangerschaftswochen. Es gibt aber eben auch Babys, die viel zu früh auf die Welt kommen. Und zwar wird in der Wissenschaft unterschieden zwischen Frühchen unter 2500 Gramm, also 200 Kilo, oder 1500 Gramm und dann Extremfrühchen unter 1000 Gramm. So wird da differenziert. Genau, und wir sind heute eben im Interview vom Frühchenverein. Und ja, Jan, möchtest du dich vorstellen?
Ja, mein Name ist Jan Petranek, wie das schon gesagt hat. Ich bin Vater von zwei Frühchen. Der eine ist der Lorenz. Der ist mittlerweile 15 Jahre alt, ein Streber. Also dem geht es wirklich gut. Der schreibt ein Zeugnis, von dem hätte ich damals träumen können. Und er kam mit nur 6 Wochen kam er zu früh zur Welt. Das heißt, er gilt eben als Frühchen, aber nicht als extremes Frühchen. Das war damals eigentlich schon für uns schockierend, weil wir hatten eigentlich, wie Lisa gesagt hat, mit einer komplikationsfreien Geburt gerechnet und gehofft, alles wird schön, man kommt nach Hause mit dem Baby. Und dann lag er dort in dem Brutkasten stattdessen. Das ging allerdings bei ihm ganz gut aus, denn er hat da die normale Versorgung benötigt. Der andere ist der Hendrik, der kam als extremes Frühchen zur Welt. Er hat vorgestern seinen 10. Geburtstag gefeiert. Hätte man mir damals gesagt, dass ich mit ihm mich um die Hausaufgaben streite, da hätte ich damals Luftsprünge gemacht, weil als extremes Frühchen sah das schon ganz anders aus. Obwohl wir eigentlich die Situation schon mit dem Lorenz kannten, dass das Kind eben dort in dem Brutkasten ist und mit dieser ganzen Versorgung da liegt. Aber auch das ist ganz gut geworden, ja. Genau. Bis darauf, dass er halt eben nach mir gekommen ist.
Danke schon, dass du direkt so persönlich geworden bist. Ja, das Thema liegt mir auch generell sehr am Herzen. Ich kann auch sagen, dass ich ein Extremfrühchen bin. Genau, ich bin in der 24. Schwangerschaftswoche als Eltern. Du bist eben jetzt, also hast ja schon einen kleinen Einblick gegeben. Und über den Verein selbst, was der Frühchenverein in Tübingen macht.
So, da sind wir wieder zurück beim Interview mit dem Frühchenverein. Und wir würden gerne einfach mal wissen, was der Verein so ausmacht, was ihr generell macht. Ja, wie lange es den Verein schon gibt.
Fangen wir mal mit dem letzten an. Den Verein gibt es seit 1996. Das heißt, wir hatten schon unser 25-jähriges Jubiläum. Und das ist auch schon ein paar Jahre her. Dabei haben wir bei dem Jubiläum gerade zum Beispiel Spendenprojekte gemacht. An dem Punkt ging es darum, dass wir die neue Station unterstützt haben. Es gibt eine neue Station, für die Neonatologie 4. Mhm. Und dort dürfen die Eltern bei den Kindern in dem Raum zusammenbleiben. Also direkt beim Brutkasten können auch die Mütter schlafen.
Okay.
Und dann gibt es Sachen, die von der Klinik finanziert werden und manche werden halt nicht finanziert. Das sind so Kleinigkeiten wie Stühle, mit denen man besser stillen und känguruen kann. Oder in dem Fall waren unsere Spenden dafür, dass wir besondere Sessel zu den Stellen gesponsert haben, mit denen die Mütter nachher auch besser aufstehen können. Mhm. Weil, wenn man gerade frische Wunden hat, mit einem Kaiserschnitt meistens, dann ist das Aufstehen etwas, dass jede Bewegung, die man behutsam machen kann, einfach besser, weil gerade da ist natürlich viel Gewebe, das natürlich vernarbt ist. In diese Richtung gehen eigentlich auch die Sachen, die wir machen. Wir versuchen, die Eltern und die Kinder zu unterstützen, die eben gerade in dieser anstrengenden Situation sind. Also das fängt tatsächlich an, dass wir Stühle bereitstellen oder Gartenliegen teilweise, oder bessere Gartenliegen, sagen wir mal, mit denen man dann auch känguruen kann. Also känguruen, für diejenigen, die das nicht kennen, heißt eigentlich, man nimmt das Baby heraus aus dem Brutkasten und gibt es der Mutter oder dem Vater auf die Brust, sodass der Hautkontakt da ist. Das beruhigt das Kind, das beruhigt auch die Eltern, ganz ehrlich, weil sie dann endlich das Kind nicht mehr nur im Brutkasten sehen, sondern auch tatsächlich bei ihnen ist. Das waren auch für mich die schönen Momente, wo ich dann gemerkt habe, hier ist mein Kind, es geht ihm gut, ich kann jetzt so ein bisschen ihm nahe sein. Und so, das wollen wir einfach fördern. Genau, was wir sonst fördern, sind eigentlich solche Kleinigkeiten, die eben die Klinik nicht macht. Was wir sonst machen, ist auch, wir tauschen uns aus mit den Eltern, damit wir sagen können, ihr seid nicht allein mit der Situation. Andere haben das auch schon durchgemacht. Es geht in den meisten Fällen wirklich gut. Die Klinik ist auch in der Lage, mittlerweile sehr gute medizinische Versorgung hier zu geben. Also wenn ich jetzt sage, der Hendrik ist mit 880 Gramm auf die Welt gekommen und heute reden wir über die Hausaufgaben, da fällt hoffentlich den Leuten ein bisschen der Stein vom Herzen. Und so gehen wir auch in die Klinik rein und besuchen die Eltern und sagen ihnen, es gibt hier Hoffnung. Es gibt auch Leute, mit denen ihr reden könnt. Damit fangen wir gerade erst wieder an, weil gerade auch durch die Corona-Zeit konnten wir auch sehr viel weniger auf der Klinik aktiv sein. Auch die Eltern selber konnten in der Zeit kaum zu ihren Kindern. Mhm. Und auch Angehörige konnten natürlich umso weniger zu ihren Kindern. Jetzt fangen wir tatsächlich wieder an, die Leute aufzusuchen, diese Angebote auszubereiten. Denn das muss man auch sagen, als Verein haben wir auch unter der Corona-Situation gelitten und da fehlen einfach diese Kontakte. Denn Vereine leben einfach davon, dass man Kontakt hat.
Absolut.
Umso mehr, wenn es ein Selbsthilfeverein ist. Denn gerade über andere Wege erreicht man sich zwar auch, aber es fehlt einfach dieser persönliche Bezug. Mhm. Gerade wenn es um solche persönlichen Dinge geht, das funktioniert schlecht im Internet. Also ich arbeite gerne mit meinen Kollegen online, die muss ich auch nicht jeden Tag sehen. Aber wenn ich mich persönlich austauschen möchte, dazu brauche ich tatsächlich die Person in der Nähe.
Mhm. Absolut. Ich würde noch da gerade vielleicht fragen, also ich finde es super, dass ihr die Angebote bereitstellt. Wie sehr nehmen denn die Eltern das an? Also gibt es dann da auch irgendwie Unterschiede? Sagen Eltern, ich möchte keinen Kontakt, ich muss erstmal emotional damit klarkommen, dass ich gerade in dieser Ausnahmesituation bin und das gerade geboren habe? Oder ist da wirklich auch ein großer Andrang von den Eltern? Genau, wie ist da so die Erfahrung?
Momentan ist der Andrang eben dadurch, dass sie auch nicht so präsent sind oder dass sie Präsenz aufbauen, noch sehr verhalten bis kaum vorhanden. Deshalb hoffe ich, dass sich das ändert, wenn wir tatsächlich die Leute mehr ansprechen können. Unter den Leuten, die schon da sind, die schon länger im Verein sind, klappt der Austausch ganz gut und da sind wir uns gegenseitig eine Stütze, wenn es dann heißt, wir müssen wieder zu einer Untersuchung gehen und dann ist die Frage auch, ich muss wieder in die Klinik. Jetzt fängt es wieder an mit, das Kind wird gewogen, alles wird gemessen, alles wird auf die Goldwaage gelegt. Und da ist es ganz gut, wenn man sich noch austauschen kann und sagen kann, auch wenn diese Untersuchung jetzt vielleicht schwierig wird, das haben wir auch geschafft. Das läuft so ab und dann kann man sich da auch wieder etwas trösten. Und was wir auch gemacht haben, wir haben auch ein paar Seminare gemacht, gerade zu eher psychologischen Themen, wo es darum ging, zum Beispiel die Bindung zwischen der Mutter und dem Kind nachher zu fördern oder auch überhaupt insgesamt die Situation zu verarbeiten. Mhm. Auch da muss ich zugestehen, dass es wenig Leute waren, die dabei waren, aber die dabei waren, glaube ich, haben davon sehr profitiert.
Danke auf jeden Fall schon mal für den Einblick.
So, da sind wir wieder im Interview und ich würde voll gerne mal wissen, wie du überhaupt auf den Verein gekommen bist, wann das war und was so eure Aufgaben da sind, also wie so dein Alltag quasi für den Verein aussieht.
Angefangen hat es in dem Fall mit dem Hendrik, der hier in Tübingen auf der Station war. Und während er hier auf der Station lag, hat der Verein im Casino unten den Weltfrühgeborenentag veranstaltet. Der findet jedes Jahr am 17. November statt. Und da gab es einen kleinen Umtrunk. Auch die Ärzte von der Station haben berichtet, was sie alles auf der Neonatologie machen. Das war eigentlich der Punkt, an dem wir so gemerkt haben, okay, wir wollen hier auch etwas zurückgeben. Wir haben von ein paar Sachen profitiert. Zum Beispiel hat meine Frau direkt neben der Klinik die letzten Nächte in einem Mütterzimmer geschlafen, damit sie einfach nahe bei Hendrik sein konnte. Und sie hat auch versucht, möglichst bald ihn zu stillen. Das hat zum Glück letzten Endes dann auch geklappt, allerdings erst später. Aber solche kleinen Sachen helfen uns auch. Genau. Übrigens, diese Mütterzimmer, die haben wir renoviert, auch in Zusammenarbeit mit anderen, also mit der Klinik, die natürlich da die Renovierung hauptsächlich macht, zusammen auch mit der Stiftung Hilfe für kranke Kinder, die im Gegensatz zu unserem kleinen Verein einfach größer und professioneller agieren kann und auch mehr Mittel hat. Und in dieser Konstellation arbeiten wir eigentlich ganz gut zusammen. Das ist ein großer Verein, der da professioneller ist. Und wenn Eltern auch Fragen oder Ideen haben, dann landen manche Anregungen auch bei der Stiftung. Und Diese wird dann weitergeleitet oft an uns, ob wir dann vielleicht uns des Themas annehmen, wenn es mehr für die Frühchen ist. Und auch bei der Finanzierung ist es oft so, dass wir uns dann entsprechend die Probleme aufteilen, damit wir in der Zusammenarbeit eben gerade solche Sachen besser stemmen können. Das ist auch Teil von dem, was wir tatsächlich machen. Wir kriegen irgendwelche Anfragen, bei denen es dann heißt, Stillstühle oder irgendwelche Sachen müssen wieder erneuert werden. Oder jemand hat eine Idee, wie man Sachen besser machen kann. Dann können wir beraten wir uns darüber, ob wir das tatsächlich umsetzen wollen und ob das Geld da ist. Und wenn das machbar ist und es den Eltern zugutekommt, dann ist es meistens auch gut machbar. Wir versuchen daraus auch meistens schöne Spendenprojekte zu machen, damit es auch besser sichtbar ist. Genau. So im Alltag sieht es dann eher so aus, da wir recht wenige sind, dass da noch nicht so viel möglich ist. Allerdings kümmern wir uns um solche Sachen wie gerade zum Beispiel mit der Presse zu arbeiten, die Webseite zu pflegen. Das mache ich, wenn ich endlich dazu komme. Aber wir reden auch mit den Eltern. Also wie gesagt, an diesem Sonntag war ich auf der Station, um wieder den Eltern zu zeigen, es gibt uns, man kann hier reden. Und hin und wieder versuchen wir, unsere Veranstaltung auf die Reihe zu bekommen. Wir treffen uns dann einmal im Monat, reden darüber, was wir für die nächste Zeit planen, was wir machen wollen. Meistens treffen wir uns online, gerade auch, weil es praktischer ist, wenn der eine noch die Kinder zu Hause hat und der andere weiter weg wohnt, dann funktioniert das so eigentlich ganz gut. Auch wenn es, ehrlich gesagt, schöner wäre, wenn man sich auch tatsächlich mal wieder sehen würde. Mhm. Das haben wir für das nächste Treffen vor. Das ist dann am 9. Oktober. Das muss ich noch auf die Webseite schreiben. genau. Also oft ist es eher so, ich schreibe mir irgendwas auf die To-Do-Liste und muss es abarbeiten. Aber das ist bei den Vereinen gerade auch oft so, dass die wenigen, die in dem Verein aktiv sind, vieles tun müssen. Und darunter, ja, da erzähle ich nichts Neues. Jeder, der in einem Verein ist, der kennt das. Mhm. Es sind oft die gleichen, die dann irgendwo sich dafür engagieren und das Ganze irgendwo am Leben halten.
Ja, du meintest gerade, dass ihr ja eh weniger Leute im Verein seid. Wie viele seid ihr denn? Also wie groß ist der Verein?
Also insgesamt sind wir 86.
Mhm. Und sind dann auch Mitglieder. Die 86 Leute bei den Veranstaltungen immer dabei, also bei den Treffen?
Ja, nicht. also tatsächlich sind es oft, naja, wie es bei den meisten Vereinen so ist, die gleichen Familien, die man dann trifft. Es ist natürlich auch gut, wenn man Mitglieder hat, die uns dann auch finanziell unterstützen und auch so dabei sind. Allerdings, Beteiligung wäre natürlich immer sehr gern gesehen. Mhm. Aber das, wie gesagt, das Problem haben eigentlich, glaube ich, alle Vereine. Das höre ich von jedem Verein, dass die Mitarbeit einfach Zeit und Aufwand kostet.
Ja, vor allem seit Corona ist es natürlich auch nochmal schwieriger geworden.
Ja. Mich würde aber interessieren, welche Aktionen ihr habt, glaube ich, also eben neben natürlich Stationsbesuchen und irgendwie Materialbereitstellung, habt ihr noch, was macht ihr so am Weltfrühchentag, also für Aktionen am 17. November, genau, oder so rund ums Jahr?
Also dieses Jahr haben wir geplant, das zu tun, was wir schon vor ein paar Jahren gemacht haben. Wir gehen mit Alpakas und wandern. Weil wir haben jetzt gesagt, an dem Weltfrühgeborenen-Tag wollen wir etwas für die Kinder machen. Mhm. Es wird nicht genau auf den 17. fallen. Ich glaube, es ist die Woche danach. Einfach aus organisatorischen Gründen. Denn ja, wir wollen einfach diesmal auch die Kinder in den Vordergrund stellen. Letztes Jahr waren wir in Waldenbuch bei der Schokoladenfabrik und haben für uns Schokolade gemacht und sind danach ins Franzberg gegangen und haben da gemütlich den Tag ausklingen lassen. Im Jahr davor waren wir auf der Burg Hohenzollern und haben da uns gemeinsam getroffen. Das ist der Teil für die Kinder. Für die Großen gibt es dann, allerdings nicht jedes Jahr, auch eine Aktion. Vorletztes Jahr, 2023, gab es ein Symposium in der Frauenklinik. Das hat die Conny Wichers dort veranstaltet. Das heißt, dort haben hauptsächlich die Forschenden in der Klinik ihre Arbeiten präsentiert. Mhm. Und wir durften uns da auch als Verein präsentieren, beziehungsweise wir haben die Gelegenheit genutzt und uns ganz herzlich bei der Station, bei den Ärzten und beim Personal bedankt für alles, was sie da tun. Denn ohne die hätten und ohne das ganze Engagement, was da passiert, würde das mit den würden unsere Frühchen nicht so gute Chancen haben.
Ja.
Denn nehmen wir mal zum Beispiel eine der Sachen, ich habe vorhin das Känguru erwähnt. Früher hat man gedacht, man gibt die Kinder am besten medizinisch in einen sauberen, hygienischen Brutkasten, stellt die dort rein, macht dort die ideale Temperatur, gibt ihnen die ideale Menge an Sauerstoff, Luft und Zufuhr. Und in einem südamerikanischen Land, ich glaube es war Brasilien, hatte man einfach nicht Brutkästen. Was hat man da gemacht? Da hat man die Kinder der Mutter auf den Arm gegeben, damit die Kinder warm bleiben. Das hat funktioniert. Zum Erstaunen der Ärzte. Und es hat besser funktioniert als die Blutkästen. Das hat so gut funktioniert, dass es sogar die Ärzte in den entwickelten Ländern davon überzeugt hat, dies tatsächlich auch zu praktizieren. Und auf diese Weise passiert so Nähe. Und was wichtig ist, ist, dass diese Dinge, die da passieren, die sich entwickeln in der Klinik, auch evidenzbasiert sind. Also nicht, man macht jetzt irgendwelche wilden Experimente, sondern tatsächlich, man guckt, was hat denn wirklich geholfen oder was könnte denn helfen. Und Lisa, wie du weißt, du warst vor 20 Jahren in der Klinik. Seitdem hat sich vieles getan, wird besser.
Absolut, also ich würde gerade sagen, Sauerstoffzufuhr ist ein Thema. Also früher mussten ja die Schwestern oder Ärztinnen und Ärzte das Ganze manuell regulieren. Es gab dann, ja, hohe Schwankungen, die dann auch zu Netzhautablösungen führen können und halt eben dann im schlimmsten Fall zu einer Erblindung. Da braucht es dann oft so eine sogenannte Laser-OP, mit dem dann die Netzhaut praktisch wieder angetackert wird. Das ist jetzt heutzutage eben maschinell möglich. Generell würde ich sagen, hat sich die Medizin sehr, sehr weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Da ist natürlich Tübingen auch nochmal ein Standort, wo die Neonatologie, also eben der Fachbegriff für, also rund um die Frühchenstation, ja, sehr weiterentwickelt hat und eben Tübingen auch ein sehr guter Standort ist. Ja, aber dass die Überlebenschancen für Extremfrüchen oder Frühchen einfach hoch ist, genau, und die Komplikationen Gott sei Dank ja eher niedriger sind. Aber trotzdem ist es natürlich auch gerade jeden Tag, würde ich sagen, ein Kämpfen und ja, geprägt von Höhen und Tiefen. Ja, und da ist gerade so diese Vereinsarbeit, die ihr macht, die Perspektive, die ihr den Eltern geben könnt, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um zu sagen, hey, mein Sohn oder meine Tochter hat sich gut entwickelt und ja, ich glaube, das ist ganz, ganz toll und wichtig auch, was ihr den Eltern bietet. Genau.
Genau, gerade beim Thema Sauerstoff. Vielleicht stellen sich die Hörer die Frage, wieso brauchen die Kinder überhaupt Sauerstoff oder Luft? Die Kinder sind in dem Stadium einfach noch nicht entwickelt und das sind die Lungen nicht entwickelt. Das heißt, also man spritzt dann meistens eine Lungenreife, aber das reicht dann oft noch nicht. Wenn die Lungen nicht entwickelt sind, dann wenn sie ausatmen würden, würden die zusammenfallen und quasi, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wissenschaftlich so korrekt ist, aber so wie ich es verstanden habe, würden die Lungenflügel dann zukleben und zubleiben. So, wenn die Lungen reifer sind, gibt es da so kleine Lungenbläschen, die dafür sorgen, dass eben noch ein kleiner Abstand da drin ist und dass die Lunge leichter wieder aufgeht. Und genau dies fehlt. Deshalb benötigen die frühgeborenen Kinder eben Hilfe bei der Atmung. Da gibt es sehr viele verschiedene Varianten. Ich glaube, wir haben alle Geräte durchprobiert von CPAP. Da gibt es ein Gerät, das heißt Stephanie. Das wurde, glaube ich, nach der Tochter von dem Erfinder benannt. Da gibt es ein Highflow, ein Hauchfrequenzgerät, die alle auf ein bisschen unterschiedliche Weisen wirken. Und das ist auch etwas, was dann die Forschung dann guckt, was dann besser funktioniert, was für welches Kind besser funktioniert. Aber insgesamt versucht es dann, ist es so ein Balanceakt, dass das Kind eben genügend Sauerstoff im Blut hat, aber nicht zu viel, um dann wieder schädlich zu sein.
Wir befinden uns immer noch im Interview mit dem Frühchenverein Tübingen e.V. Und meine Frage wäre jetzt nochmal so aus Elternperspektive, wie da so die Situation so auf der Station aussieht. Genau, kannst du da noch was berichten?
Also ich kann zumindest sagen, wie es vor 10 Jahren ausgesehen hat oder wie es sich angefühlt hat. Mittlerweile hat sich zwar sicher auch einiges gebessert. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Kinder jetzt bei ihren Eltern tatsächlich wohnen. Das war damals noch nicht so. Da war es eher tatsächlich an dem Ablauf in der Klinik orientiert. Das heißt, es gab Zeiten, zu denen man tatsächlich zum Kind konnte. Dann gab es wieder Mittagsvisiten, zu denen musste man dann wieder raus. Und in der Zeit war das so abwechselnd getaktet, mal Gas, mal Bremse. Mal muss man schnell machen, um zur Klinik zu kommen. Damals hatten wir in unserer Situation auch einen großen Bruder, den wir dann morgens fertig gemacht haben, zum Kindergarten gebracht haben. Dann sind wir in die Klinik gefahren. Das heißt, da darf man sich erst einmal desinfizieren, weil schließlich ist das ja eine intensivmedizinische Station, also auf der dann auch Patienten liegen, die noch eben kein Immunsystem haben. Das heißt, erst einmal desinfizieren und alle Sachen ablegen, die man nicht mit reinnehmen muss. Und dann erstmal oft warten, bis man zum Kind kann, bis es klappt. Weil meine Frau konnte dann dort auch abpumpen. Da gibt es ein Pumpzimmer, in dem man versucht, möglichst Muttermilch für die Kinder zu bringen. Auch dazu hat sich jetzt auch einiges getan. Es gibt meines Wissens jetzt auch eine Muttermilchbank. Das heißt, wenn eine Mutter genügend Milch hat oder mehr als das eigene Kind essen kann, dann ist es da auch gerne willkommen.
Genau, vielleicht noch als Ergänzung, warum es überhaupt das Abpumpen braucht oder solche Muttermilchbanken. Korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch sage, aber die Frühchen können halt selbst noch nicht an der Brust der Mutter trinken, weil sie eben dafür noch zu schwach sind und deshalb genau braucht es eben diese abgepumpte Milch, die dann den Frühchen, sage ich mal, zugeführt wird. Ja.
Genau, die Milch wird dann in den meisten Fällen sondiert. Das heißt, wenn wir dann tatsächlich soweit sind und in dem Frühchenzimmer dann das Kind versorgen können, dann dürfen wir zum Brutkasten meistens das Kind erstmal wiegen, die Windel wechseln und gucken, wie viel Gewicht es tatsächlich dann hat. Das wird dann als protokolliert gemessen. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die ich gerade in dem Klinikalltag sehe, dass oft eher auf die Sachen Wert gelegt wird, die man gut messen kann, weil die natürlich gut sichtbar sind. Solche Sachen wie Nähe sind dann auch wichtig, die sind aber nicht so gut messbar. Und da haben wir es aber engagiert, Mitarbeitern zu verdanken, dass das dann auch trotzdem stattfindet, auch wenn es nicht so sofort sichtbar ist. Genau. Und dann, wenn man das Kind versorgt hat, dann durften wir uns meistens auf die Stühle setzen und eine Schwester hat uns dann geholfen, das Kind dann auf den Arm zu nehmen. Mit all den Schläuchen, mit all den Sensoren, sodass wir dann Känguruen konnten. Das heißt, wir hatten dann das auf so eine Art, man muss sich vorstellen, wie eine Gartenliege. Darauf hatten wir dann ein Stillkissen und das Baby dann auf der Brust. Und dabei wurde das Kind dann auch meistens sondiert. Das heißt, was Lisa gesagt hat, die Muttermilch kann das Kind noch nicht trinken. Dazu ist es noch nicht kräftig genug und auch dieser Saugreflex, der bildet sich erst, dass das Kind erst lernt, dass es an der Brust auch was zu saugen hat. Okay, bei mir sowieso nicht. Das heißt, das Kind hat dann eine Sonde, die dann auch in den Magen führt und da hilft dann auch die Schwester, aber dann dürfen wir Eltern dann meistens die Sonde quasi bedienen. Also im Prinzip ist es eine Spritze, in der dann die Muttermilch ist, die dann so stückweise langsam dem Kind dann gegeben wird. Genau, und das Känguru ist eigentlich der schöne Teil. Das ist das, wo wir dann Kontakt mit Haut und Haut haben. Es ist auch meistens warm da in dem Zimmer. Das heißt,
ist ein schöner Moment. Ist auf jeden Fall ein schöner Moment.
Das ist schön, genau. Ich bin da auch mehrmals eingeschlafen, weil der Alltag drumherum war dann auch anstrengend genug.
Ja.
Da ging es da darum, alles andere zu organisieren, also auch den großen Bruder wieder ihn vom Kindergarten abzuholen und irgendein Papierkram gab es auch noch zu tun, meistens mit der Krankenkasse oder mit anderen Sachen. Und auch für die Mütter ist es auch, wenn sie dann etwas Zeit haben, ist auch gut, einfach mal zur Ruhe zu kommen, auch mal wieder eine Runde zu schlafen, wenn das möglich ist, weil dann fängt auch wieder die nächste Pflegerunde an und dann das nächste Abpumpen und dann geht's wieder los. Das Ganze ist doch so ein bisschen viel Stress, viel Angst und Bangen. Und dann wieder diese Phasen, in denen man ganz viel warten muss und eigentlich nicht viel tun kann und einfach hofft, dass es besser wird. Und das Gute ist, es ist auch besser geworden.
Das ist sehr schön. Ja, danke für den persönlichen Einblick nochmal da rein.
Absolut. Mich würde noch interessieren, wie lang, natürlich kannst du aus deiner eigenen Erfahrung berichten, aber auch so im Durchschnitt, was man sagen kann, ist das Frühchen dann auf Station, bis dann das Frühchen, das Baby dann letztendlich endgültig nach Hause darf?
Also es war ziemlich genau die Zeit, die es gebraucht hätte, wenn es im Mutterleib gewesen wäre. Also beim Lorenz waren es 6 Wochen. Beim Hendrik waren es dann die 3 Monate.
Mhm.
Also
bei mir dann auch, ja.
Ja, er ist, am 30.09. zur Welt gekommen.
Ja.
Nach Hause gebracht haben wir ihn dann am Neujahrstag. Das heißt, wir haben Silvester auf der Station verbracht.
Mhm.
Okay, das war gar nicht so schlecht. Wir haben mit den Schwestern ein bisschen angestoßen.
Mhm.
Und ihm haben wir dann, glaube ich, etwas zu viel sondiert, dass nachher etwas dann wieder rausgekommen ist aus ihm. Aber das hat dann doch ganz gut geklappt.
Ja, sehr schön. Und dann würde ich nochmal als abschließende Frage gerne wissen, wie das denn aussieht mit anderen Frühchenvereinen aus Deutschland. Seid ihr da gut miteinander vernetzt? Weil ihr jetzt nur für die Region Tübingen zuständig seid. Vielleicht auch, dass die Leute, vielleicht die gerade nicht in Städten sind, auch immer jemanden in der Nähe haben. Wie ist das da aufgebaut? Oder auch über Deutschland hinaus? Also
in Deutschland gibt es den Bundesverband, das Frühgeborene Kind. Die veranstalten oder koordinieren so ein bisschen die Aktionen um den Weltfrühgeborenen-Tag unter anderem und bringen auch sehr viel Informationsmaterial. Und mit denen gibt es auch regelmäßig den Austausch. Also zwei unserer Vorstandsmitglieder, Damen natürlich, die sind dann auch regelmäßig dort, wenn es dort Seminare gibt und bilden sich auch dort fort. Das heißt, auch da ist man im Austausch, wo es was gibt, was denn noch machbar ist. Genau. Und auf europäischer Ebene gibt es das ECFNI,
EFCNI,
das europäische Frühchennetzwerk, auf deren Idee, glaube ich, dass der Weltfrühgeborenen-Tag mit dem Motto Purple for Preemies basiert.
Mhm.
Also an dem Tag sollen Sachen einfach in lila sein. Genau. Manchmal klappt es, also wir hatten es, ich glaube es war 2017 geschafft, dass wir die Neckarfront beleuchtet hatten.
Schön.
Mit dem Motto Weltfrühgeborenen-Tag ein bisschen lila angehaucht. Das war auch eine sehr schöne Aktion. Damals hatten wir auch die Möglichkeit, dort noch direkt am Neckar dort, glaube ich, dann Infos zu machen. Und ich glaube, Waffeln haben wir auch verteilt irgendwo. Dann 2023, als die Frau Conny Wiechers das Symposium gemacht hat, hat sie die Frauenklinik beleuchten lassen. Das sah auch wunderschön aus. Auch da hatten wir dieses Purple for Preemies.
Genau, so lila ist generell die Farbe am Weltfrühchentag, oder?
Genau, und für die Frühgeborenen, genau. Kann man jetzt nicht sehen, aber ich trage offensichtlich das falsche T-Shirt. Ich hätte eigentlich was Lilanes tragen müssen.
Ich würde sagen, dann wäre es das von unserer Seite auf jeden Fall gewesen für das heutige Interview. Vielen Dank für die schönen, vielen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und dass nochmal ein bisschen Licht geschienen wird auf den Frühchenverein. Das ist ja echt ein wichtiges und tolles Projekt. Genau.
Absolut. Also wirklich tolle Arbeit, die ihr auch leistet als Verein. Danke, dass ihr da wart oder du da warst und den Verein präsentieren konntest.
Ja, vielen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, uns zu präsentieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir damit vielen Leuten Mut machen können, die auch in einer schwierigen Situation sind, auch ob es Frühchen sind oder andere Leute, die gerade eine Schwierigkeit haben. Es gibt Leute, die helfen. Es gibt auch in vielen verschiedenen Sachen andere Vereine, die in anderen Richtungen unterwegs sind. Gerade in Tübingen um die Klinik herum gibt es viele Möglichkeiten. Also nur Mut haben, es wird schon.
Dann vielen Dank für das schöne Schlusswort.